hin, falls es noch welche gibt. Hallo, einmal schnell durchlaufen. Okay, willkommen zur letzten Albumabfolge. Was bisher geschah? Wir haben in der letzten Vorlesung zwei Primzahltests kennengelernt. Den Fermat-Test und den Bellarabi-Test. Wir haben nur noch mal kurz, was da passiert ist. Im Fermat-Test benutzen wir die Eigenschaft aus dem kleinen Satz von Fermat und benutzen die, um auch Primalität zu testen, indem wir so tun, als ob man Primzahlen daran erkennen könnte, dass sie die Eigenschaft aus dem kleinen Satz von Fermat haben. Wir rechnen also eine Kongruenz aus. Wir gucken, ob eine gewisse Potenz Kongruenz zu 1 ist, Modulo P, Modulo N. N ist die Zahl, die wir testen wollen, von der wir wissen, wann das eine Primzahl ist. Und wenn 1 rauskommt, dann sagen wir ja, die Zahl ist wahrscheinlich prim. Und wenn nicht 1 rauskommt, dann sagen wir nein, die Zahl ist nicht prim. Und wir haben festgestellt, dass das auf der einen Seite zwar Primzahlen richtig erkennt, dass aber auf der anderen Seite manchmal auch bei zusammengesetzten Zahlen die Antwort prim kommt, die dann falsch ist. Und wir haben sogar gesehen, da habe ich Ihnen keinen Beweis für gegeben, sondern es wäre eine Übungsaufgabe, sich zu überlegen, dass das stimmt, was ich da gesagt habe, nämlich, dass es Zahlen gibt, die zusammengesetzt sind und die sich aber für jede mögliche Basis beim Fermat-Test als prim durchschummeln können. Die kann man jetzt bei der kleinsten, bei 561, da kann man durchaus mal selber gucken, warum das stimmt. Dass da wirklich jedes Mal fälschlicherweise prim ausgespuckt wird. Gut, also wollten wir das ein bisschen verbessern. Im Bellarabi-Test haben wir dann schon zwei Testschritte. Der erste ist wieder, dass wir eine Kongruenz darauf, also dass wir eine Potenz daraufhin prüfen, ob sie kongruent zu 1 ist, modulo unserer Zahl. Aber dann gibt es noch einen zweiten Testschritt, in dem wir nämlich noch weitere Potenzen ausrechnen und dann gucken, ob da irgendwann mal minus 1 rauskommen wird. Da hat man zwei Möglichkeiten, wie man rausbekommen kann, dass die Zahl prim ist. Und auch da war es wieder so, Primzahlen werden erkannt. Wenn die Antwort zusammengesetzt ist, dann ist die Antwort immer richtig. Das haben diese beiden Tests gemeinsam. Sie haben auch gemeinsam, dass es Zahlen gibt, die sich durchschummeln können. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Beim Bellarabi-Test kann es nicht passieren, dass eine Zahl sich für jede Basis als prim durchschummelt, wenn sie gar nicht prim ist. Und wir haben sogar abgeschätzt, mit einem erstmal relativ einfachen ersten Resultat, dann abgeschätzt, wie oft man eine Basis rauskriegen kann, die einem die richtige Antwort liefert. Und haben dann gesehen, es ist so ungefähr die Hälfte der möglichen Basen. Wir kommen also, ohne sehr viel nachzudenken, auf eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 1/2. Und mit ein bisschen mehr Arbeit kommt man sogar auf eine Fehlerwahrscheinlichkeit von nur 1/4 pro Durchgang. Das erfordert einfach noch mehr Mathematik. Heißt aber, dass der Test in der Praxis ziemlich gut ist. Denn ich mache ihn einfach ein paar Mal mit unabhängiger Wahl der Basis, habe jedes Mal eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 1/4 und dann bin ich sehr schnell bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit, die so klein ist, wie sie halt haben. Okay. Einen Test wollen wir uns noch angucken, den sogenannten Solovay-Straßentest. Und dafür brauche ich ein bisschen theoretische Vorbereitung. Denn was wir hier benutzen wollen, als Kriterium, um nachzuprüfen, ob eine Zahl prim ist oder zusammengesetzt, hat mit dem Legendre-Symbol zu tun. Jetzt ist das Legendre-Symbol aber ja nur definiert, wenn unten eine ungerade Primzahl steht. Wenn wir das für einen Test benutzen wollen, wo wir irgendeine ungerade Zahl haben, dann können wir die nicht einfach unten hinschreiben, da wissen wir ja gar nicht, was wir da ausrechnen sollen. Wir brauchen also eine Verallgemeinerung des Legendre-Symbols auf ungerade Zahlen, die möglicherweise zusammengesetzt sein können. Das ist das sogenannte Jacobi-Symbol. Wir brauchen also jetzt dafür das Jacobi-Symbol. Bitte Sie mir zu glauben, dass viele Rechenregeln so ähnlich sind wie beim Legendre-Symbol und manches ist ein bisschen anders. Und hoffe, Sie damit neugierig zu machen, auch die Zahlen, die wir vorlesen, wir werden uns das alles noch näher anschauen, wenn Sie wollen. Okay. Wir nehmen also eine ungerade Zahl n her, eine ungerade natürliche Zahl, und wir zerlegen die erstmal und schreiben sie als Produkt von Primzahlen. Das schreibe ich jetzt nicht so hin wie bei einer Primfaktorzerlegung, wo ich die gleiche Primzahl immer so zusammenfasse und dann die Potenzen, hinschreibe, sondern ich schreibe wirklich alle Primzahlen hin und verlange nicht, dass die paarweise verschieden sind. Ich habe den Spezialfall N gleich 1 ist einfach mit dabei stehen, weil ich keine Lust hatte, den künstlich zu machen. Danke, das ist eine gute Frage. Wenn ich gesagt hätte, N mindestens 3, hätte ich mir das sparen können, dann wäre klar, dass da mindestens eine Primzahl steht. In dem Fall ist es dann hier auch einfach das leere Produkt, wie ich gegangen habe. Okay, das kann ich erstmal machen. Zum Beispiel. Irgendwas ist ein quadratischer Rest oder nicht. Das möchte ich jetzt hier gar nicht besprechen. Das ist ein Thema für die Zahlentheorie-Vorlesung im nächsten Wintersemester. Da können wir das vertiefen und können Rechenregeln beweisen und das und jenes tun. Jetzt brauche ich nur die Definition und dass wir damit so ein bisschen rumrechnen können, ähnlich wie mit den Genresymbolen. Denn ich möchte darauf hinaus, etwas hinzuschreiben, was aussieht wie diese Euler-Identität. Da müssen wir uns einmal erinnern, was da los war. Ständig später benutzt, kann man rechnen. Aber mal gucken, ob es zusammenkriegen. formulier den Test einfach mal. Und dann gucken wir und schauen, was wir beweisen können, was der für Eigenschaften hat. Und dabei lernen wir dann auch noch ein bisschen was über das Jakobi-Symbol. In dem letzten Test, ich habe bei Fermat hatte ich das glaube ich einmal erklärt. Das ist eine Zahl aus der Menge 2 bis n minus 1, die auch noch teilerfremd sein soll zu n. Und ich habe auch erklärt, warum man das findet, wenn n groß genug ist. Wenn man sowas nicht finden kann, dann ist n sofort klein und hat nichts zu tun. Gut, Basis wie vorher. Jetzt haben wir unser a. Jetzt rechnen wir zwei Zahlen aus. Das ist naiv, das ist das, was wir machen würden. Kann sein, dass, wenn wir das wirklich programmieren, dass wir dann den Computer nicht bitten, diese beiden Zahlen wirklich explizit auszurechnen, sondern dass wir sofort einbauen, dass es uns ja nur um eine Kongruenz modulo n geht. Das sage ich an der Stelle dazu, denn so wie es jetzt hier steht, ist es so ein bisschen naiv. Das ist das, was wir halt machen. Wir berechnen. A über n, das ist das Jakobi-Symbol, das ich hier meine. Und das, was da zu dem da oben passt, a hoch n minus 1 halb. Ich schreibe da gleich noch einen Kommentar dahinter. Man möchte das nicht wirklich berechnen. Das hier vorne ist vielleicht noch okay, aber das möchte man nicht wirklich berechnen. Da möchte man, wenn man das programmiert, sofort beim Rechnen immer schon, also man macht erstens Teil und Herrschen und zweitens reduziert man die ganze Zeit modulo n. Das möchte man nicht wirklich ausrechnen. Wahrscheinlich prim. wir, das können wir schon mal festhalten, wir wissen, dass auch dieser Test Primzahlen erkennt. Wenn wir eine Primzahl reinstecken, kommt auch das Ergebnis Prim raus. Das liegt an der Euer-Identität. Das kann man jetzt auch so umgekehrt lesen. Wenn der Test die Antwort zusammengesetzt gibt, dann ist sie richtig. Jetzt stellen, parallel zu den Fragen bei den Tests davor, ist, was können wir mit der Antwort Prim anfangen? Wie verlässlich ist die? Gibt es zusammengesetzte Zahlen, die sich da durchschummeln? Wenn ja, wie viele und wie schlimm ist das? Und funktioniert das für jede Basis? Gibt es also sozusagen Solovay-Straßen-Carmichael-Zahlen oder nicht? Teilen. Teil 1 oder Teil A ist das, was wir gerade schon festgehalten haben, nämlich dass bei Primzahlen, bei ungeraden Primzahlen, die Antwort Prim kommt. Ich kürze den mal ab. Ich schreibe mal Sollstra-T oder so. Klingt, als ob man dazu Tonleitern singen möchte. Antwortet ihr, wenn man L eingibt. Gut, und B, das ist jetzt der spannende Fall. Wenn wir eine ungerade und zusammengesetzte Zahl eingeben, was passiert dann? Ja, wir werden sehen, es kann beides passieren. Vielleicht wird die richtige Antwort gegeben, vielleicht die falsche Antwort gegeben. Aber hier kommt es. Es gibt mindestens eine Basis, für die richtige Antwort gegeben wird. Das ist also gut. Das ist dann ähnlich wie beim Darabin-Test, das ist nicht zu schlimm. Beim Solovay-Straßen-Test beschränke ich mich darauf, mit Ihnen zu besprechen, wie man eine Basis findet, mit der man die richtige Antwort kriegt. Und wir werden nicht analysieren, wie viele solche Basen es mindestens gibt. Und das heißt, wir machen keine Abschätzung der Fehlerwahrscheinlichkeit.
Beispiel, da muss ich glaube ich jetzt mal sagen, habe ich da eine Nummer, ja, Lämmer 82. So weit, so schön. Jetzt kommt Teil B. Und da brauche ich jetzt wieder zwei Denkansätze. Der eine ist, dass wir uns ein Beispiel überlegen, wo mal die falsche Antwort rauskommt. Und dann müssen wir uns irgendwie eine Basis konstruieren, mit der die richtige Antwort kommt. Und die Idee wird wieder mal der chinesische Restsatz sein, aber es ist ein kleines bisschen origineller als beim letzten Mal. So, Beispiel, wo es schief geht. Ich nehme mal 25 mit Basis 7. 25 ist ungerade und ist zusammengesetzt. Aber rechnen wir mal los. Das sind 7 über 25. Na, nach Definition. Achso, du solltest das so schreiben: 7 ist die gültige Basis. So. Ja, aber was ist 7 über 25? Das kann ich hinschreiben, ohne zu rechnen, denn das ist 7 über 5 zum Quadrat. Nach Definition ist ja Cobisymmetrie. 25 ist 5 mal 5, also kriege ich da 7 über 5 mal 7 über 5. Das ist das. Und jetzt muss ich nicht rechnen. Denn welche möglichen Werte kann ein Legendre-Symbol überhaupt nur annehmen? Wer sagt das nochmal? Welche Zahlen kann rauskommen, wenn ich ein Legendre-Symbol auswerte?
-1.
Vielen Dank. Kann hier nur rauskommen bei diesen Zahlen? Nö, genau, denn 5 ist kein Teil davon 7. Das heißt, es bleiben nur 1 oder minus 1, aber egal was es ist, das Quadrat wird 1 sein. Das heißt, es ist 1, ich muss nicht rechnen. Auch mal nicht schlecht. Was müssen wir da jetzt ausrechnen? 7 hoch 25 minus 1 halbe. 7 hoch 25 minus 1 halbe, ich schreibe es einmal so hin, ist 7 hoch 24 halbe, das ist 7 hoch 12. Und wir sehen schon, wir haben keine Lust, das auszurechnen. Wir reduzieren ja die ganze Zeit modulo 25. Wie könnte man das geschickt machen? Wir brauchen Vielfache von 25, die nah an Potenzen von 7 sind. Und das Erste, was ich sehen kann, ist 7 Quadrat ist 49. Plus 1 ist 50 und das ist ein Vielfaches von 25. Das heißt, man könnte sofort sagen, man arbeitet mit 7 Quadrat, das steckt hier auch drin, das ist super, 12 Grad. 7 Quadrat, das ist dann minus 1 modulo 25 und damit kommen wir bestimmt gut durch. Okay? Machen wir es so. 7 Quadrat hoch 6, das ist kongruent modulo 25 zu minus 1 hoch 6. Da sehen wir schon, das ist 1. Das heißt, dass rauskommt, dass das und das zueinander kongruent sind, modulo 25, obwohl 25 keine Primzahl ist. Das heißt, der Test gibt die falsche Antwort. 25 ist Prim. Das ist schade, zumal 25 nicht so groß ist. Da kann man eigentlich auch mal richtig liegen. Na gut, jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt basteln wir eine Basis, mit der alles funktioniert. Da brauchen wir zuerst, das wird nichts,
So. Da brauchen wir zuerst ein bisschen Notation. Denn ich möchte zwei Fälle unterscheiden. Wir haben ja dieses N, das wir da eingeben, diese zusammengesetzte Zahl. Und wir hatten gerade den Fall, dass N einfach ein Quadratzahl war. Das, was da passiert, kann man verallgemeinern darauf, dass es eine Primzahl gibt, deren Quadrat N teilt. Quadratzahl zu sein ist eine Spezialzahl. So. Wir werden sehen, dass da eine andere Methode funktioniert, als in dem Fall, wo alle Primzahlen, die N teilen, nur einmal vorkommen. Niemals im Quadrat. Okay, das unterscheiden wir. Erster Fall. Das ist das, was man in der Zahlentheorie häufiger mal braucht. Man nennt Zahlen, die nicht durch das Quadrat einer Primzahl teilbar sind, quadratfrei. Wenn Sie also in dem Kontext da mal so rumlesen, weil Sie das spannend finden und dann auch so Wörter kommen wie quadratfrei, dann wissen Sie, dass es daher kommt. Erster Fall, es existiert eine Primzahl e, so dass e Quadrat ein Teiler von n in Z ist. In dem Fall würde man sagen, n ist nicht quadratfrei. Und jetzt basteln wir los. Ja, das ist der längere Fall. Gut, ist gar nicht schlecht, den zuerst zu machen. Wir gucken mal, wie oft das P in N drin steckt. Und wir schreiben N als P hoch, was auch immer. Das heißt, wir nehmen die größte P-Potenz, die N teilt, raus. Und dann bleibt ein Kofaktor übrig, der Teiler fremd zu P ist. Sei K, M, aus N, das N gleich, einmal gucken, ob ich das hier so stehen habe, ja. P hoch K mal M. Das soll so sein und gleichzeitig soll P hoch K die größte Potenz von P sein, die N teilt. Das heißt, M soll Teiler fremd zu P sein. So, und wir müssen uns merken, dass K größer als 2 ist. Das ist wichtig. Ich habe es schon angekündigt. Wenn wir eine geschickte Basis suchen, dann hilft uns häufig der chinesische Restsatz. So auch hier. Mit dem chinesischen Restsatz sei A aus Z so, dass folgende Sachen gelten. Und wir gucken dann gleich, warum das geht mit dem chinesischen Restsatz. Ich möchte gerne haben, A ist Komponent zu P plus 1 mod P. Immer wenn Sie eine zu n Teiler fremde Zahl haben,
dann können Sie, indem Sie Modulo n rechnen, in die Menge TFN kommen. Und das mache ich jetzt mit 8. Ich wähle das also so und gleichzeitig in TFN. Jetzt haben wir das. Warum ist A nicht 1? A selber könnte jetzt theoretisch auch noch 1 sein. Hier ist das nicht ausgeschlossen. Hier, wenn A 1 wäre, dann stünde da P hoch K teilt 1 minus P minus 1. Das heißt, P hoch K teilt P. Das geht aber nur, wenn P hoch K P ist oder minus P oder 1 oder minus 1. Aber k ist doch mindestens 2. Das heißt, da steht doch mindestens p Quadrat und das teilt p. Das geht einfach nicht. Das heißt, a ist nicht 1. Na gut, damit landet a jetzt in der Menge, die für Basen erlaubt ist. A ist mindestens 2 und höchstens n minus 1. A gleich n geht nicht, denn die werden ja dann nicht Teiler drin. Und damit ist A als Basis erlaubt. Gut, die Frage bleibt noch, was passiert, wenn man den Test jetzt durchführt mit n und der Basis A? Das gehört zu den allerersten Sachen, die wir uns überlegt haben. Wenn ich quadriere, dann steht hier auf der linken Seite, was auch immer da rauskommt, zum Quadrat. Und auf der rechten Seite steht halt a hoch n minus 1. Die Strickhalle vorhin schon gesehen. Ich meine, was kann bei Jacobi-Symbol denn schon rauskommen? Das ist das Produkt von den Normsymbolen. Das heißt, da wird auch sowas wie 0 oder 1 oder minus 1 rauskommen. Und egal, was hier steht, wir berechnen das Quadrat, Vorzeichen sind egal, könnte es 0 sein? Könnte A oder L 0 sein? Warum nicht? Sagen Sie es.
Naja, aber kommt ja aus PSN.
Ja.
Also, das ist schon Teil davon.
Genau, das heißt, all diese Primzahlen, die in n stecken, können a nicht teilen. Und das heißt, da kann niemals bei einem Legendre-Symbol der Wert 0 rauskommen. Da kommen immer 1 und minus 1. Haha! Das heißt, es ist 1. Und das merken wir uns. A hoch n minus 1 ist kongruent zu 1 mod u n. Das brauchen wir, das merken wir uns. Das markiere ich mit Sternchen. Motiviere die Rechnung nicht weiter, das funktioniert halt einfach so. Wir berechnen. Und zwar quasi inspiriert durch die Kongruenzen, die wir uns oben angeschaut haben. Das ist die beste Motivation, die ich geben kann. A ist kongruent zu P plus 1 mod P hoch K. Das heißt, wenn man A hoch N minus 1 betrachtet, dann kann man modulo P hoch K auch P plus 1 hoch N minus 1 betrachten. So werde ich die eine Kongruenz benutzen und die andere benutzen auch. Wir haben jetzt also a hoch n minus 1 ist kongruent zu p plus 1 hoch n minus 1 mod n. Mod p hoch k. Und das hier möchte ich jetzt weiter ausrechnen. Was ist nämlich das? Ja, binomische, bla, wie nennt man das? Trivialsatz oder so, keine Ahnung. Das, da machen wir jetzt das, was man da halt so macht. I läuft von 0 bis zum Exponenten, n minus 1, und dann haben wir halt diesen Binomialkoeffizienten, n minus 1 über i, mal das erste hoch die passende Potenz und das zweite hoch die passende Potenz, das ist 1, das kann ich eigentlich sofort weglassen. Dann steht hier nach p hoch n minus 1 minus i. Jetzt wollen wir rechnen modulo p Quadrat. Ich möchte hier ganz am Ende modulo p Quadrat rechnen. Warum ist das sinnvoll? Diese Kongruenz da oben gilt modulo p Quadrat. K ist mindestens 2, das heißt p Quadrat teilt p hoch k, teilt also auch die Differenz dieser beiden Sachen. Wenn ich jetzt also hier auf der rechten Seite weiterrechne, und rechne modulo p Quadrat, dann kann ich die Kongruenz da oben später immer noch mitbenutzen und habe dann etwas, was kongruent zu a hoch n minus 1 ist. Gut, schauen wir mal, was in modulo p Quadrat passiert. Das sieht doch so aus, als ob da ziemlich viel wegfällt, oder? Denn hier sind doch so Potenzen von p. Und wenn wir modulo p Quadrat rechnen, dann fällt alles weg, wo p Quadrat dabei ist, als Faktor. Okay, was bleibt man da noch übrig? Na, es bleibt nur übrig der Anteil, wo hier das p quasi wegfällt, wo also i gleich n minus 1 ist. Dann bleibt nur der Binomialkoeffizient n minus 1 über n minus 1 da stehen. Das ist 1. Und was ist, wenn p selber da steht? P selber kommt zustande, wenn wir haben n minus 1 minus in Klammern n minus 2. Das ist also quasi der vorletzte Term. Dann haben wir n minus 1 über n minus 2. Und es gibt n minus 1 Möglichkeiten, n minus 2 Elemente aus einer n minus 1 elementigen Menge auszuwählen. Einverstanden? Und hier habe ich nochmal P. Da nicht. Da habe ich nochmal P. insgesamt steht da jetzt also a hoch n minus 1 ist kongruent zu diesem Zeug modulo p Quadrat.
Hallo!
Gleichzeitig ist aber ja a hoch n minus 1 kongruent zu 1 mod n p Quadrat teilt n. Das heißt, diese Kongruenz gilt auch modulo p Quadrat. Ich fasse das mal zusammen. Zusammen mit Stern. In n immer nur mit Vielfachheit 1 auftauchen. Und das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Zweiter Fall. Da würde man jetzt sagen, n ist quadratfrei. Es existiert keine Primzahl, deren Quadrat n teil. Okay. Gucken wir mal, was wir da machen können. Da können wir doch erstmal n hinschreiben als Produkt von paarweise verschiedenen Primzahlen. Ich möchte nicht das k nochmal benutzen, sei dann l. Gut, die Frage ist, wie wir jetzt geschickt unser A finden, unsere passende Basis. So, da zitiere ich jetzt Lemma 8.1. Oh, da muss ich erstmal gucken, was das für ein Lemma war. Das riecht nach, wir benutzen die ganzen gaußschen Zahlen. Ich habe das Gefühl, es geht um Quadrate modulo, also um minus 1 als Quadrat modulo irgendwas. Was steht denn in 8.1? Ah, Lemma 8.1. Quadratische Reste. Wir haben hier oben gerade Primzahl p. Und in Lemma 8.1 steht, dass es
Wenn wir uns die kleinsten Reste angucken, also die, die so um 0 rumliegen, links und rechts, und die 0 rausnehmen, dass sich das dann aufteilt. Genau die Hälfte dieser Zahlen sind quadratische Reste modulo p und die andere Hälfte halt nicht. Insbesondere finden wir quadratische Reste und auch nicht quadratische Reste in dieser Menge. Und nur das benutze ich jetzt. Mit Lemma 8.1, das sieht so harmlos aus, aber das ist ganz nützlich. Mit Lemma 8.1 nehmen wir uns jetzt für P1 meinetwegen, wir können es irgendwie nicht aussuchen, ich nehme mal P1, nehmen wir uns einen nicht quadratischen Rest. Nächster Auftritt, chinesischer Restsatz. Nun wählen wir mit dem chinesischen Restsatz ein A aus Z auf. Und dann klären wir gleich wieder, warum wir das mit TFN wählen können, bla bla bla. Jetzt könnte A noch 1 sein, aber in Wirklichkeit doch nicht. Denn 1 ist ein quadratischer Restmodulo P1. B ist garantiert nicht 1 Modulo P1. Deswegen ist A auch garantiert nicht 1. Okay, da sind wir also wieder in dieser Menge gelandet, die wir für Basen brauchen. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt schon alles geschickt genug gewählt haben, sodass es funktioniert. Was ist denn überhaupt jetzt das Jacobi-Symbol? von B über P1 kenne ich, das ist minus 1. Denn wir haben ja jetzt gebraucht, dass die paarweise verschieden sind. Wo haben wir es gebraucht? Bei der Anwendung des chinesischen Restsatzes. Da ging das ein. Deswegen haben wir hier wirklich zwei unterschiedliche Anwendungen. Gut. Was für Fragen haben Sie zu Primzahltests?
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass ich für den Workshop sogar ein, zwei so Aufgaben zum Thema Primzahltests hingelegt habe, einfach für Leute, denen es nicht langweilig ist und die irgendwas machen wollen. Aber es kommt nicht in der Klausur.
Was für Fragen haben Sie? Erstmal keine. Dann kommen jetzt die Werbeblöcke.
Ich fange passenderweise an mit dem Werbeblock für die Vorlesung Zahlentheorie. Die Vorlesung Zahlentheorie habe ich hier schon, ich habe sie ganz früher schon gehalten in England, als ich da gearbeitet habe. Da war das so eine große über zwei Semester und jemand anders hatte die konzipiert und dann habe ich noch das Thema Primzahltests mit drangehängt und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Unter anderem deswegen und weil auch manchmal Studis das interessant finden, habe ich dann irgendwann hier in Halle gedacht, so, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt kann ich hier auch meine Zahlentheorie-Vorlesung halten. Das war dann nur eine kleine, 2 plus 1, die kann man gut in verschiedenen Modulen einbringen, die kann man zum Beispiel als Vertiefung einbringen im Lehramt, aber das können auch Leute hören, die Bachelor oder Master in Mathematik machen. Und was ist der Plan bei dieser kleinen Vorlesung Zahlentheorie? Na, wir knüpfen im Prinzip da an, wo wir in der Algebra aufgehört haben. Wir wiederholen noch mal ein paar Dinge, wir wiederholen insbesondere sowas wie das Genresymbol, dann lernen wir das Jacobi-Symbol dann auch mal gründlicher kennen. Wir verallgemeinern Ideen, die wir schon gesehen haben. Zum Beispiel haben wir uns angeguckt, was für Zahlen kann man als Summe von zwei Quadraten schreiben. Kann man sich auch fragen, was für Zahlen kann man als Summe von drei Quadraten schreiben. 4 Quadrate, 5, 10, 12, 137, ist irgendwann mal Feierabend, kann man irgendwann mal jede Zahl als Summe von so und so viel Quadraten schreiben. So, wie viele Quadrate braucht man, damit man jede Zahl basteln kann? Das ist eine Frage, die wir beantworten können in dieser Vorlesung. Was machen wir noch? Wir haben gesehen, die Fermat-Gleichung mit Exponenten 2. Pythagoreische Tripel.
Was ist mit der Fermat-Gleichung mit Exponent 3? Na, der große Satz von Fermat sagt, da findet man nur langweilige Lösungen. Keine interessanten. Warum eigentlich? Für Exponent 3 können wir verstehen, warum das so ist. Und die Methoden bauen auch auf dem, was wir in der Algebra-Vorlesung gemacht haben. Es geht ein bisschen weiter. Wir müssen einen weiteren Ring kennenlernen. Noch einen weiteren Ring innerhalb von C, der sehr interessant ist, der noch mehr Einheiten hat und so. Und den können wir benutzen. Dann können wir die Gleichung x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 analysieren und können herausfinden, dass es da nur langweilige Lösungen gibt. Mit im Wesentlichen den Mitteln, die wir haben. Was können wir da machen? Wir könnten noch mehr über Fehlzahltests reden. Wir könnten da auch über algorithmische Aspekte reden, wenn das Leute interessiert. Ich habe bei diesen Spezialvorlesungen eigentlich immer so ein bisschen Bonus dabei, wo ich dann also gucke am Anfang, was interessiert Leute, zu welchem Thema soll ich noch ein kleines Kapitel machen. Und dann mache ich es. Das war der Werbeblock für die Vorlesung Zahlentheorie. Demnächst in Ihrem Kino, nein, demnächst in Ihrem Hörsaal oder Seminarraum wahrscheinlich. Da haben wir dann nicht das Problem, dass da Leute keinen Sitzplatz finden. Im Wintersemester werde ich es anbieten. 2+1 Zahlentheorie. Wenn Sie Interesse haben, dann gucken Sie einfach nach einer Veranstaltung des Stud.at oder quatschen Sie mich an. So, was noch? Galois. Im Winter kommt noch eine coole Spezialvorlesung, die Sie auch mit dem, was Sie wissen, hören können. Die liegt thematisch zwischen Geometrie, Graphentheorie und Gruppentheorie. Da geht es also um ganz bestimmte Graphen, die man auf eine bestimmte Art und Weise bastelt und dann wirkt da eine Gruppe drauf und dann kann man tolle Bilder malen. Das macht auch sehr viel Spaß. Das war ein Mini-Dialog. Galois-Theorie ist viel wichtiger. Galois-Theorie ist eine große Vorlesung, 4+2. Die werde ich jetzt im Sommer halten und die baut auch genau auf dem auf, was wir hier in der Algebra schon gemacht haben zum Thema Gruppen und auch zum Thema Körpererweiterung. Wir fangen also nochmal an. Wir wiederholen, was wissen wir schon über Körpererweiterung? Das mache ich so wahnsinnig viel, deswegen geht die Wiederholung schnell. Dann sehen wir auch schon mal diese Beispiele und hangeln uns entlang einer Leitfrage. Ich glaube, das ist die zentrale Leitfrage, es gibt noch mehr, aber die zentrale Leitfrage ist, wie kann ich erkennen, ob ich die Nullstellen eines gegebenen Polynoms, meinetwegen mit rationalen Koeffizienten, berechnen kann, indem ich nur Formeln benutze, wo Plus, Minus, Mal, Geteilt und Wurzeln vorkommen. Wie kann ich das erkennen? Also eine ganz praktische Frage und eine, die historisch auch sehr wichtig ist, denn bei kleinen Exponenten könnte man ja auf die Idee kommen, das geht immer, einfach weil die bei der Grad des Polynoms so klein ist. Und selbst da geht es aber schon erstaunlich schnell schief. Und das zu verstehen, das erfordert tatsächlich einen Haufen algebraischer Methoden und auch ein kleines bisschen Analysis. Nebenbei werden wir lernen, warum man, wenn man über C arbeitet, immer Nullstellen findet. Warum also, wenn wir ein Polynom haben vom Grad n mit Koeffizienten aus den komplexen Zahlen, warum wir dann tatsächlich im Körper der komplexen Zahlen so viele Nullstellen finden, wie der Grad angibt, also n. Auch das werden wir nebenbei mit beweisen. Und wir lernen da ganz viel kennen. Es gibt haufenweise interessantes historisches Zeug, was man dazu erzählen kann. Wir entwickeln die Theorie der Körpererweiterung weiter, indem wir uns angucken, wie kann man denn modellieren, wo die Nullstellen liegen und was mit denen passiert. Da kommt auf einmal eine Gruppe und wirkt und permutiert die Nullstellen. Und das hilft uns dabei zu verstehen, wie die Nullstellen geschaffen sind und wo die liegen und warum man manche so und so berechnen kann und andere nicht. Was hat das Ganze mit der Konstruierbarkeit von regelmäßigen Endecken zu tun? Mit Zirkeln und Linealen. Das kommt auch mit. Oder was hat das mit der Würfelverdopplung zu tun? Zirkeln und Linealen. Oder mit der Quadratur des Kreises. Bis zum heutigen Tag schreiben Menschen an Leute wie mich oder andere, die irgendwie im Bereich Algebra oder so arbeiten, Briefe und behaupten, oder E-Mails und behaupten, sie könnten die Quadratur des Kreises machen mit Zirkeln und Linealen. Die können das nicht. Und wir können beweisen, warum die das nicht können. Mit ziemlich einfachen Mitteln, das kann man ziemlich zu Beginn der Galois-Theorie schon machen. Würfelverdopplung, Winkeldrittelung, Quadratur des Kreises. Drei ganz berühmte klassische Probleme, die wir behandeln können. Dann geht es weiter, denn wir sind damit noch nicht zufrieden. Wir haben das mit den Polynomen dann nämlich noch nicht vollständig verstanden. Und wir können auch mit diesen Mitteln am Anfang noch nicht die regelmäßigen Endecken verstehen. Denn das ist auch eine berühmte Frage. Nehmen Sie sich den Einheitskreis in der gaußschen Zahlenebene um 0 rum und konstruieren Sie einfach da drin ein regelmäßiges Endeck, indem Sie mit 1 anfangen, dann eine Ente Einheitswurzel nehmen und dann so weitergehen, bis Sie ein Endeck haben. Wann geht das mit Zirkeln und Lineal und wann geht das nicht? Finden Sie es raus. Das war der Werbeblock für Galois-Theorie. Das ist im Sommersemester. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch ein paar Infos zur Klausur. an Sie weiterzugeben. Das mache ich auch noch mit laufender Kamera, weil das für die, die zu Hause auf dem Sofa sitzen, hallo übrigens, bestimmt auch interessant ist. Und dann sammle ich noch Fragen, denn vielleicht haben Sie ja jetzt noch Fragen, die Sie klären wollen, bevor ich dann erstmal weg bin und Sie sich zu Hause einigeln und die Übungsklausur durchrechnen und so. Was passiert also am Donnerstag, dem 20. Sie gehen morgens in den Raum, wo Sie Ihre Klausur schreiben. Das erfahren Sie gleichzeitig vorher. Es gibt mehrere Räume und Sie werden erfahren, wo Sie Ihre Klausur schreiben. Dann gehen Sie dahin, sind bitte extrem pünktlich, haben Ihr übliches Zeug dabei. Und dann ist es genauso, wie Sie es kennen. Wir teilen Ihr Papier und das Klausurblatt aus, machen nochmal so gewisse Ansagen, blabla, kein Taschenrechner, kein Handy und so weiter. Und dann gucken Sie sich die Klausur an und da gibt es zwei Seiten. Da steht auch drauf, bitte wenden. Es steht drauf, wie viele Punkte man maximal erreichen kann. Es steht drauf, ab wie vielen Punkten man eine sehr gute Note kriegt. Es steht drauf, ab wie vielen Punkten man auf jeden Fall bestanden hat. Und es steht der Studiengang drauf. Und das ist wichtig, denn wenn Sie die Klausur schreiben wollen, die genau zu Ihrem jetzigen Studiengang gehört, super, dann lesen Sie und gucken Sie, ob das passt. Und wenn nicht, dann beschweren Sie sich und dann tauschen wir die Klausur. Wenn Sie zu den Leuten gehören, die zwei Sachen gleichzeitig studieren oder die überlegen zu wechseln, dann schreiben Sie bitte, dann fragen Sie im Zweifelsfall. Sie müssen nämlich dann bitte die schwierigere Klausur schreiben, damit das dann angerechnet werden kann. Da bitte darauf achten. Da werden Sie am Anfang auch noch dreimal gefragt. Naja, und dann gibt es halt so das Übliche. Wir sind da, Sie können uns Sachen fragen. Sie haben 2,5 Stunden Zeit, egal welcher Studiengang. Und wir korrigieren das alles zusammen. Das heißt, alle kriegen ihr Ergebnis ungefähr gleich schnell. Und es gibt Klausureinsicht und so weiter. Der einzige Unterschied zu sonst ist, dass es diesmal halt um die Note geht. Die Klausuren werden benotet, die Noten und Staatsexamen sind relevant. Und deswegen kann es sein, dass wir einen Tag oder zwei länger brauchen, denn wir machen das natürlich dann extrem gründlich. Fragen zum Ablauf der Klausur? Abends ist dann übrigens Party. So ab 7:30 Enchilada. Ja, das gestern alles klar gemacht, ein Telefon, ich freue mich. Okay, Workshop-Planung steht soweit auch. Bisschen anders als sonst, 10 Minuten später. Aber ansonsten auch ähnlich, wie Sie es kennen, haufenweise Zeug, Aufgaben, ganz viele kompetente Menschen, Knallerkram. Was für Fragen haben Sie? Womit kann ich Ihnen jetzt noch weiterhelfen, bevor wir dann erstmal für eine Woche getrennte Wege gehen? Was für Fragen fallen Ihnen ein?
Online ist nicht vermerkt, an welchem Tag der Workshop ist. Interessant, entweder Freitag oder heute oder wann?
Montag, der 17. Das ist doch schon ganz langfristig angekündigt. Achso, ich schreibe es nochmal dazu. Wenn es in der Ankündigung nicht nochmal steht, dann schreibe ich das da nochmal mit rein. Der Termin war, glaube ich, schon extrem lange klar, eigentlich. Aber danke. Schreibe ich mir auf. Alles klar, das ergänze ich, denn andere fragen sich das vielleicht auch. Danke für den Hinweis. Was haben Sie noch zu fragen? Na gut, ich gehe davon aus, dass dann noch Fragen kommen, wenn Sie sich die Übungsklausur anschauen. Ist übrigens Absicht, dass da steht 2 Stunden, denn ich will Sie darauf trimmen, dass Sie schnell sind, damit Sie später Zeit haben, auch nochmal anzugucken, was Sie gemacht haben, vielleicht nochmal Rechenfehler zu suchen. Was noch?
Gibt es einen Workshop für die Nachschreibeklausur?
Wahrscheinlich kein extra Workshop, aber ein Angebot von Sprechstunden. Ja. Das heißt, auch wenn man den Zeittermin nimmt, kann man uns noch fragen. Ja. War es noch? Keine weiteren Fragen. Ah, doch.
Ich habe keine Frage, aber ich wollte mich nochmal bedanken. Einmal bei euch, dass ihr das immer aufgenommen habt.
Ja, danke. Stimmt, machen nicht alle, aber ich mache mich ja eh schon zum Ofen. Sei bei der Obst, sei bei zwei mit ihm. Ich sage nur Rap und töten. Ja, danke. Ich weiß es zu schätzen und ich hoffe, dass die anderen es auch zu schätzen wissen. Das war Arbeit. Das war Arbeit. Das sieht immer noch nichts aus, aber klar, das ist Arbeit. Das muss alles zusammengefummelt werden mit dem Ton und so weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bitte mal auf, eine winzige Rede zu halten. Darf ich eine winzige Rede halten? Dankeschön. Ich kenne jetzt viele von Ihnen seit dem ersten Semester, teilweise sogar schon seit dem Auffrischungskurs. Und es ist mir eine große Freude gewesen. Ich hoffe, dass ich ein paar von Ihnen später noch wiedersehe im Proseminar-Fachseminar, wo auch immer, in der Spezialvorlesung. Das wäre ganz toll. Vielleicht kriege ich ja auch mit, wie Sie für Ihre Abschlussarbeiten schreiben und hinaus in die Welt ziehen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das war wirklich ein großes Vergnügen, mit Ihnen Mathematik zu machen und vor allem Sie von Anfang an, also quasi bei den ersten Schritten in die Mathematik hinein, zu begleiten. Das ist mir immer besonders